Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztezeitung. Heute sprechen wir über ein unangenehmes Thema. Und nein, es geht nicht um die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das war sicher gestern Thema im Ärzteball. Sondern es geht um die Arzneimittelprüfvereinbarungen in den KV'n, die jetzt weitgehend für das laufende Jahr vorliegen. Das klingt ja in Ärzteohren wahrscheinlich erstmal fast wie Zahnschmerzen, aber vielleicht ist es zurzeit in der Realität doch gar nicht so unangenehm. Und genau darüber, warum das so sein könnte, woran Ärzte sich orientieren können bei den Arzneiverordnungen und was bei den Vereinbarungen in diesem Jahr anders wird oder geworden ist, darüber sprechen wir heute mit Dr. Georg Lübben, Arzt und Praxisberater in Berlin. Hallo, Herr Dr. Lübben.
Ich grüße Sie, Herr Gerloff.
Herr Dr. Lübben, Sie sind Arzt und Vorstand der AAC Praxisberatung in Berlin. Vielleicht aus Neugier eine ganz dumme Frage vorneweg. Wie kommt man als Arzt eigentlich dazu, in die Praxisberatung zu gehen?
Ja, das ist in der Tat eine interessante Frage. Ich bin nach meiner klinischen Tätigkeit erst einmal langjährig in der Pharmaindustrie gewesen und habe mich da überwiegend mit hochpreisigen Arzneimitteln beschäftigt. Und ich war immer fasziniert von der berühmten Regressangst der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Und mich hat das einfach angetrieben, mehr zu verstehen, wie die Mechanismen dahinter sind. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, die Seite zu wechseln und dann auch mal in die Beratung zu gehen, war es klar, dass das mein Thema wird, zu verstehen, wie sind die einzelnen gesetzlichen und untergesetzlichen Regularien und wie kann man niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen möglichst gut helfen, dass sie davor eigentlich keine Angst zu haben brauchen.
Na, da sind wir ja schon mitten in unserem eigentlichen Thema, den Arzneimittelprüfvereinbarungen in den KV'n. Also das sind ja dann die untergesetzlichen Regelungen. Und die liegen jetzt in den meisten KV'n für das Jahr 2021 vor. Das heißt, wenn das einer Ihrer Schwerpunkte ist, dann ist das ja für Ihre Arbeit im Beratungsalltag wahrscheinlich das zentrale Thema, oder?
Das ist es, die Arzneimittelvereinbarung und die Prüfvereinbarung sind, wenn Sie so wollen, unser Gesetzbuch, bloß auf der Ebene der KV und das Regelwerk, wie die Prüfungen ablaufen. Und das müssen wir natürlich gut verstehen, damit wir eben präventiv tätig sein können und den Ärzten helfen können. Ja, einfach, wie übersetzt man dieses komplizierte Deutsch, in das diese Vereinbarungen geschrieben sind? Wie übersetzt man das so, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte damit gut umgehen können?
Was sind denn die häufigsten Probleme in Sachen Wirtschaftlichkeitsprüfungen aufgrund von Arzneiverordnungen, mit denen die Ärzte zu Ihnen kommen?
Ganz häufig kommen Ärzte zu uns mit Themen, die weit vorgelagert sind vor der Prüfung. Eben mit Schwerpunkten im Praxisprofil, die sich aber so in den Arzneimittelvereinbarungen nicht wiederfinden. Oder ganz häufig auch mit diesen Themen, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wo ich stehe und könnte ich ein Problem bekommen, wenn ich da und da jetzt einen Schwerpunkt habe. Natürlich haben wir auch gerade in Kooperation mit großen Medizinrechtskanzleien Praxen natürlich in der Betreuung, die die Probleme bekommen haben. Und hier geht es darum, wie kann man die Praxen so aufstellen, dass sie in Zukunft vielleicht keine Probleme bekommen oder quasi dieselben Probleme bekommen, jetzt aber so aufgestellt sind, dass man das gegenüber den Prüfvereinbarungen auch gut darlegen kann.
Ich will vielleicht mal ein bisschen ausholen. Also die Regelungsdichte bei den Arzneimittelverordnungen ist ja unglaublich hoch. Also allein wenn es um die Wirtschaftlichkeitsprüfungen in dem Bereich geht, da gibt es ja zunächst den Paragraphen 106b im Sozialgesetzbuch, SGB V. Es gibt die Rahmenvorgaben von KBV und GKV Spitzenverband und die werden dann wiederum eben in den Vereinbarungen auf Landesebene umgesetzt. Da kocht ja jede KV ihr eigenes Süppchen. Thema dort sind die Leitsubstanzen, die tendenziell bei bestimmten Indikationen möglichst häufig verordnet werden sollten und um Zielquoten für die Leitsubstanzen. Und es geht um Arzneimittel, die eher in Reserve oder nachrangig zu verordnen sind, bei denen eher Höchstquoten zu beachten sind, die nicht überschritten werden sollten. Es gibt die unvermeidlichen DDD, das sind die Durchschnittstagesdosen eines Wirkstoffes für einen Erwachsenen für eine Indikation. Und dann gibt es die Richtwerte, die vielleicht entfernt an die alten Richtgrößen erinnern, den Schrecken aller Vertragsärzte. Und nicht zuletzt, und das ist ja dann zur Erleichterung vieler Vertragsärzte, sind ja auch viele Puffer und Rettungsanker eingebaut, sodass in vielen Fällen Ärzte gar nicht erst in die Prüfung kommen, obwohl sie manche Zielmarken vielleicht gerissen haben. Herr Dr. Lübben, jetzt sind Sie dran. Wie schaffen es die Vertragsärzte in diesem Dschungel den Überblick zu behalten? Beziehungsweise schaffen Sie es überhaupt, den Überblick zu behalten?
Ich würde sagen, 90% der Kolleginnen und Kollegen haben nachvollziehbar keinen Durchblick. Es ist einfach immens kompliziert und Sie haben gerade schon die wesentlichen semantischen Folterinstrumente der vertragsärztlichen Versorgung angesprochen. Es ist unglaublich kompliziert, wie die ganzen Dinge ineinander greifen. Und wenn man erstmal Ordnung in diesen Paragraphendschungel macht, dann ist es auf den zweiten oder dritten Blick gar nicht so kompliziert. Und dann entpuppt sich das eine oder andere Folterinstrument einfach als zusätzliches Angebot, als Rettungsanker, wie Sie selbst richtig gerade beschrieben haben. Und dann ist es nicht ein sowohl als auch, sondern möglicherweise nur ein entweder oder.
Mhm. Vielleicht nochmal eine kleine Zwischenfrage, um uns so ein bisschen zu erden nochmal. Der Sinn und Zweck dieser ganzen Regelungskaskade ist ja eigentlich doch relativ klar, nämlich die Verordnungen zu steuern. Wir kommen ja her von den Arzneimittelbudgets auf KV-Ebene vor 20 Jahren oder so und dann später von den Richtgrößen, die ja Angst und Schrecken unter vielen Vertragsärzten verbreitet haben. Die wurden ja auch der Verordnungswirklichkeit gar nicht so richtig gerecht. Dann gab es die Praxisbesonderheiten. Wo ordnen Sie da jetzt die aktuellen Prüfvereinbarungen ein?
Ja, also nach wie vor vereinbaren die kassenärztlichen Vereinigungen mit den Landesverbänden der Krankenkassen auf KV-Ebene ein Arzneimittelbudget. Das ist ja ein Ausgabenrahmen, den sich beide Vertragspartner setzen und der eingehalten werden muss. Und jetzt setzen darunter Maßnahmen ein zur, nennen wir es einfach mal, Kostenkontrolle und in vielen Punkten auch Kostendämpfung. Das heißt also, hier werden jetzt Regularien eingesetzt, die die Vertragsärzte zur wirtschaftlichen, sprich möglichst preisgünstigen Verordnung anhalten sollen. Und dem dienen die ganzen Vorschriften und Quoten und alle anderen Sachen, die man da noch erfunden hat, ganz klar. Das heißt also, Vertragsärzte sollen, wie die KV auch selber schreiben, in der Lage sein, Wirtschaftlichkeitsreserven zu heben und möglichst kostengünstig zu verordnen.
Mhm. Und wie ist dann der Umgang mit diesen Regeln? Da gibt es ja zum Beispiel Regeln, bestimmte Wirkstoffe darf man halt oder soll man nur zu einer bestimmten Höchstquote verordnen. Wie findet man sich da als Vertragsarzt zurecht? Ich meine, ich komme dann von selber schon beinahe auf die Praxis-EDV. Mit der beschäftige ich mich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Eigentlich ist es doch ein gefundenes Fressen für die Programmierer, die Ärzte dabei zu unterstützen. Was kann die EDV da tatsächlich leisten?
Die EDV kann in der Tat eine Menge leisten, sie tut es aber nur sehr unvollständig, weil je nach kassenärztlicher Vereinigung sind zum Beispiel die regionalen Arzneimittelvereinbarungen oder auch konkret die regionalen Wirtschaftlichkeitsziele in der Praxis-EDV abgebildet oder eben nicht. Und zum Beispiel, Sie haben gerade schon mit vorrangig und nachrangig zu verordnen den KBV-Medikationsplan angesprochen. Hier bekommen Sie in der Tat bei jedem Wirkstoff, den Sie verordnen, quasi über ein Ampelsystem angezeigt, in welcher Kategorie der einzuordnen ist. Ja. Und das hat natürlich eine gewisse steuernde Wirkung, wenn Sie irgendetwas verordnen, eine rote Ampel vor sich sehen. Das ist ein mächtiges Steuerungsinstrument. Aber ich würde sagen, wie kann man sich in diesem Dschungel am besten zurechtfinden? Und ich sag mal, das Ergebnis zeigt ja, dass nicht allzu viele Ärzte, Gott sei Dank, am Ende des Tages tatsächlich einen Regress bekommen. Was zählt, ist gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die schon etwas länger im Geschäft sind, einfach gesunder Menschenverstand. Die Quoten zum Teil wirklich mal Quoten sein lassen, sondern wirklich medizinisch konstant verordnen nach vernünftigen Indikationen und dann passiert schon in ganz, ganz vielen Fällen nicht allzu viel.
Kann man das so machen? Also man muss ja dann schon gucken, ein bisschen original oder nicht original, also wenn es da schon Generika gibt. Aber auch da wird man dann wahrscheinlich geleitet von der EDV, kann man das so sagen?
Ja. Ja, man kriegt ja im Praxisverwaltungssystem im Verordnungsmodul schon angezeigt, ich sag mal, wo Sie Alternativen haben. In der Regel ist es dann generischer Wettbewerb. Sie kriegen angezeigt, wo ein Rabattvertrag vorliegt. Also Sie bekommen schon starke Hinweise, die Sie in Richtung einer kostenbewussten Verordnung leiten sollen. Und als niedergelassener Arzt weiß man ja schon recht genau, was sind relativ teure Medikamente, wo muss ich ein bisschen hingucken. Der einzelne Arzt macht sich beim einzelnen Patienten, kann er sich gar nicht, gerade im hausärztlichen Bereich, bei jedem Patienten mit seinen Verordnungen genau überlegen, ist da die Ampel auf grün, habe ich an den Rabattvertrag gedacht. Gott sei Dank muss man ja auch sagen, übernimmt der Apotheker hier ja sehr viel Instrumentarien der Wirtschaftlichkeitsprüfung, was Austausch, Rabattvertragsberücksichtigung und entsprechende Belieferung betrifft.
Ja, also das heißt, wenn man nicht gerade das Out-Idem-Kreuz, was ja seit ja auch inzwischen, glaube ich, schon 15 Jahren eigentlich ja Neck-Idem bedeutet, also wenn man das nicht zu oft ankreuzt, dieses Feld, dann ist dem Apotheker am Ende überlassen, genau dann das richtige Rabattmedikament oder so auszusuchen. Also da geben die Ärzte einen Teil der Verantwortung ab. Das fand ja damals, als das entschieden wurde, auch nicht jeder Arzt wirklich toll, ne?
Ja, aber in der Zwischenzeit haben, glaube ich, die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen gut gelernt, damit zu leben. Ich erlebe eher teilweise das Umgekehrte, das Out-Idem-Kreuz wird wirklich in der Zwischenzeit sehr minimalistisch angesetzt. Und ich kann viele da eigentlich nur ermutigen, gerade im Bereich der Antiobstruktiva oder anderen Dingen, wirklich auch vom Out-Idem-Kreuz, wenn man es als Arzt dementsprechend auch so sieht, auch Gebrauch zu machen. Die KVen haben bis auf eine eigentlich keine Out-Idem-Quoten mehr. Natürlich wird eine Krankenkasse darauf achten, wenn hier, weiß ich was, bei 30-40% der Patienten der Rabattvertrag ausgehebelt wird. Aber ich sag mal, so minimalistisch, wie ich es jetzt zurzeit in der Praxis beobachte, ist es, glaube ich, auch nicht richtig.
Okay, also Sie haben jetzt gesagt, die EDV-Häuser mit den Praxisverwaltungssystemen, die kriegen das nicht alle hin, sind ja auch, manche sind ja sehr klein, die haben nur wenige Anwender, um alle Arzneimittelprüfvereinbarungen dann auch tatsächlich in der Software umzusetzen. Mhm. Woran merke ich das als Arzt oder weiß ich das sowieso, ob das Praxissoftwarehaus das nicht hat?
Also ich sehe es ja in der Verordnungssoftware, da kann man definitiv sehen, ob die regionalen Wirtschaftlichkeitsziele angezeigt werden, ja oder nein. Mhm. Aber ich würde vielleicht noch etwas anderes empfehlen. Wer als niedergelassener Arzt bisher, sagen wir mal, prüfungsfrei durchs Leben gekommen ist, was zumindest die großen statistischen Auffälligkeitsprüfungen, der soll sich einfach auf seinen gesunden Menschenverstand verlassen, ungefähr gucken. Man sieht ja in der Praxissoftware auch seine Verordnungskosten und ich möchte einfach daran erinnern, 12 von 17 KVen steuern primär über Kosten. Und wer seine Kosten ungefähr im Blick hat und jetzt nicht von einem Jahr aufs andere gewaltige Sprünge nach oben macht, der kann eigentlich relativ sicher sein, dass er mit seinem Verordnungsvolumen wahrscheinlich im Rahmen liegt. Und zweiter Punkt, es gibt ja von den kassenärztlichen Vereinigungen regelmäßige Auswertungen, die kommen meistens 2 bis 4 Monate nach Quartalsende der individuellen Verordnung. Und da sieht man ja dann ganz genau, zwar retrospektiv, aber das Verordnungsverhalten ist ja relativ konstant, wie man in der Vergangenheit verordnet hat und wie die Zielquotenerreichung ist und wie insgesamt letztendlich, je nachdem, ob Sie Durchschnittswerte, Richtwerte oder Richtgrößen haben, also welches Kosteninstrument Sie haben, wo Sie dort mit Ihren Verordnungskosten versus Fachgruppe liegen. Also Sie bekommen schon relativ transparent Ihr Verordnungsgeschehen zurückgespielt und ich kann alle nur ermutigen, schauen Sie sich diese Unterlagen an, da sind wertvolle Informationen drin. Viele KVen haben auch eine Einzelaufstellung der sogenannten regressbewährten Arzneimittel, also Einzelverordnungen, wo wir wissen, dass die Krankenkassen Prüfanträge stellen. Das sind alles interessante Informationen, wie ich finde, die man, wenn man ein bisschen auch Erfahrung hat, sehr gut mit einem Blick erfassen kann. Das wäre übrigens auch noch etwas, Herr Gerloff, da könnten wir vielleicht mal die eine oder andere Statistik auch mal in der Ärztezeitung vorstellen.
Das können wir gerne machen. Wir sind ja gerade dabei. Wir haben aktuell in der Printausgabe eine zweiteilige Folge gehabt. Am Freitag ist die zweite Folge drin gewesen. mit einem Überblick über die Prüfvereinbarungen. Insofern sind wir da schon am Ball. Also da können wir gerne mal über weitere Dinge reden. Aber Sie haben jetzt gesagt, die Verordnungskosten, die eigenen versus Fachgruppe. Das ist ja der berühmte Fachgruppenschnitt als Vergleichsbenchmark. Ist das der wichtigste Wert oder sollte man dann doch noch mal ein bisschen genauer reingucken?
Wie gesagt, Sie kriegen Ihre Verordnungskosten versus Fachgruppendurchschnitt und Sie sehen auch, sofern es das gibt, Ihre Wirtschaftlichkeitsziele, wie sie dort stehen. Und das kommt dann erst das erste Quartal, im zweiten Quartal wird das dann kumuliert. Also Sie bekommen über das Jahr einen ganz guten, allmählich sich aufbauenden Überblick, wo Sie stehen. Und das bedeutet auch, sollte man tatsächlich irgendwo kostenmäßig oder quotenmäßig aus dem Ruder laufen, hat man unterjährig auf jeden Fall gute Möglichkeiten zu reagieren.
Noch gegensteuern, ja, okay.
Ja.
Sie haben es ja schon gesagt, also die Angst vor den Regressen ist zwar noch da, aber die Häufigkeit der Regressverfahren ist ja doch sehr stark zurückgegangen im Vergleich zu den früheren Jahren. Die Ursache ist zum einen diese verschiedenen Rettungsanker, von denen wir schon gesprochen haben, dass es eben ein Entweder-Oder zum Beispiel bei Zielerreichungen gibt oder vielleicht, dass die Richtwerte durch eingehaltene Zielgrößen dann ausgeglichen werden können. Da gibt es ja verschiedene Instrumente. Vielleicht ein kleiner Schlenker. Sie haben es ja eben gesagt, dass Sie sich zwischendurch mit hochpreisigen Arzneimitteln beschäftigt haben auf Industrieseite. Hat die sinkende Regresswahrscheinlichkeit auch damit zu tun, dass vielleicht die Ärzte nicht mehr so gerne innovative Medikamente verordnen wie früher? Oder ist das davon völlig unabhängig?
Ja, ich glaube, im Einzelfall hat man als Arzt immer noch Manschetten, gerade bei neuen Präparaten und hochpreisigen Präparaten, tatsächlich rein nach medizinischem Sachverstand vorzugehen. Das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit kann man auch als niedergelassener Arzt in der Zwischenzeit ganz gut einschätzen. Ja, man hat einfach Erfahrung in der Zwischenzeit mit diesen ganzen Systemen und nachdem man auch all die Jahre möglicherweise eben keine Prüfung bekommen hat, ja, hat man einfach gesunden Menschenverstand, wie man an die ganze Angelegenheit rangeht. Was ganz sicher dazu beigetragen hat, dass die Zahl der Regresse ganz, ganz stark abgenommen hat, wie Sie richtig gesagt haben, sind die alternativen Mechanismen, die greifen, falls man in einer Geschichte auffällig geworden ist, dass man eben über Ziele oder andere Dinge wieder ausgleichen kann. Zum anderen muss man auch sagen, Beratung vor Regress hat wirklich segensreich gewirkt. Das hat tatsächlich die Zahl der tatsächlich ausgesprochenen Regresse nochmal deutlich reduziert. Letzter Punkt, wovor haben die Kolleginnen und Kollegen eigentlich Angst? Die haben nicht Angst vorm Regress, sondern man hat eigentlich Angst vor der Prüfung, weil die Prüfung ist eine gewaltige emotionale Belastung. Sie ist mit viel Arbeit und viel Papierkram verbunden. Alleine, wenn Sie diesen dicken Akte und immer noch eine CD-ROM bekommen Sie vom Prüfungsausschuss, bis Sie sich das alles durchgesehen und studiert haben, das ist viel Arbeit. Und ja, ich sag mal, wenn man gerade einen Impfmarathon oder andere Dinge hinter sich hat, das braucht kein Mensch. Und davor haben die Kolleginnen oder Kollegen einfach Angst, dass sie sich mit diesen ganzen Dingen auseinandersetzen müssen und man hat rein subjektiv das Gefühl, man hat was falsch gemacht, aber man hat doch eigentlich nur Patienten versorgt, man hat seinen Auftrag umgesetzt, man hat das gemacht, was man in Studium und Ausbildung gelernt hat und jetzt wird man vorgeführt von einem anonymen Prüfgremium und bezichtigt, irgendetwas falsch gemacht zu haben. Das ist die emotionale Situation, die dort im Hintergrund ist und das belastet die Kolleginnen und Kollegen.
Mhm. Vielleicht kommen wir jetzt noch mal ganz konkret zu den Prüfvereinbarungen für 2021. Welche wichtigen Änderungen und Trends sehen Sie da im Vergleich zu den Vorjahren? Wenn man jetzt sich die Rahmenvorgaben auf Bundesebene anschaut, die ja im Herbst vergangenen Jahres entschieden worden sind, das war ja eher wenig spektakulär. Wie sehen Sie die Änderungen auf Landesebene?
Ich kann sagen, die Vereinbarungen sind im Vergleich zum Vorjahr recht stabil. Es hat keine großen Änderungen gegeben. Wir haben in einzelnen KV kleinere Korrekturen, die gemacht worden sind. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sind es keine gravierenden Änderungen im Vergleich zum Vorjahr, die jetzt in den regionalen Vereinbarungen vorgenommen worden sind.
Mhm. Die Systematik ist ja sehr unterschiedlich auf KV-Ebene. Welche Art der Steuerung ist denn aus Ihrer Sicht am arztfreundlichsten? Es wäre ja auch noch zu klären, was ist eigentlich arztfreundlich? Viel Spielraum für die Therapiefreiheit und wenn er auch nur gefühlt ist, oder das geringe Risiko, in eine Prüfung zu kommen?
Ich glaube, es ist die Mischung aus beiden. Ja, ich kann jetzt eigentlich keinen Favoriten in Anführungsstrichen herausheben, aber ich würde schon rein von der Logik sagen, die Durchschnittswertprüfung, so wie sie in Nordrhein oder in Hessen oder in Niedersachsen praktiziert wird oder jetzt auch bei uns in Berlin, die macht eigentlich aus meiner Sicht am meisten Sinn, weil man nimmt wirklich die Verordnungskosten des laufenden Jahres, orientiert sich am Fachgruppendurchschnitt und hat dann im günstigsten Fall eben noch irgendwelche Wirtschaftlichkeitsziele, die entweder prüfentlastend wirken oder eine Alternative sogar sind zur eigentlichen Kostenprüfung. Das ist aus meiner Sicht ein System, was gut funktioniert, und um das Beispiel der KV Nordrhein einmal zu nehmen, ist ja auch eine große Flächen-KV und dort hatten wir im letzten Berichtsjahr, ich glaube, keinen Regress und insgesamt 3 Prüfungen.
Ah ja. Eigentlich ist ja alles ganz einfach, wenn man Ihnen jetzt so folgt, gesunder Menschenverstand und Fachgruppenschnitt. Und trotzdem sind jetzt Anfang Juli noch nicht alle Prüfvereinbarungen unter Dach und Fach, jedenfalls nach den Informationen, die uns vorliegen. Woran liegt das eigentlich, dass sich diese Verhandlungen dann so lange hinziehen? Und daraus folgt ja eigentlich ganz klar die nächste Frage: Wie kann eine Steuerung von Arzneiverordnungen in einem Jahr eigentlich funktionieren, wenn sie erst Mitte des laufenden Jahres oder sogar noch später vereinbart wird?
Ja, das ist in der Tat aus meiner Sicht tatsächlich ein Ärgernis, was Sie ansprechen. Viele kassenärztlichen Vereinigungen kommen ja auch ihren Verpflichtungen sehr klar nach und ich sage mal allerspätestens vor dem Jahreswechsel sind die neuen Arzneimittelvereinbarungen da und veröffentlicht, sodass man sich wirklich gut dran orientieren kann. In einzelnen Fällen dauert es länger, weil sich einfach die Verhandlungen zwischen Kassen und KV noch hinziehen. Es sind Punkte strittig, es müssen Anpassungen vorgenommen werden und so weiter und so weiter. Und möglicherweise sind diese Arzneimittelvereinbarungen, werden dann nicht mit der Priorität auch verhandelt wie vielleicht manche andere Dinge. Aber ich sag mal, es wird ja nicht transparent und nicht öffentlich gemacht, warum gewisse Dinge länger dauern. Aber Sie haben vollkommen recht. Eine Vereinbarung, die erst zur Jahresmitte in Kraft tritt, macht natürlich für die Steuerung relativ wenig Sinn. Für die Ärzte ist das aber erstmal kein Anlass zur Besorgnis, weil definitiv eine Arzneimittelvereinbarung, die ich nicht kenne, die kann auch keine bindende Wirkung entfalten. Das heißt, sagen wir mal, für eine Vereinbarung, die erst im Sommer publiziert wird, dann werde ich natürlich nach den Regeln der bestehenden Vereinbarung dann des Vorjahres erstmal, die findet dort für die ersten beiden Quartale Anwendung.
Ja, gibt es denn besondere Probleme in den KV, die besonders spät dran sind in diesem Jahr? Sie haben ja jetzt gerade gesagt, es sei nicht transparent, also wahrscheinlich ist das eine Blackbox, oder?
Ja, das ist richtig, aber die KV, die relativ spät unterwegs sind, sind auch aus meiner Sicht eher die entspannten KV.
Ah ja, okay. Gut, ja, dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Und da ist ja noch ein Prüfstein, der steht ja jetzt der Selbstverwaltung bevor. Der GKV-Spitzenverband hat ja die Rahmenvereinbarung mit der KBV zum 1. Oktober gekündigt. Das hat dann in der KBV und auch in vielen Vertreterversammlungen in den KV viel Aufregung verursacht. Warum ist das eigentlich so aufregend? Theoretisch könnte man das ja zum 1. Oktober dann wieder aushandeln. Was ist da das Problem?
Das Problem ist folgendes: Diese Vereinbarung ist neu geschlossen worden, weil sie wichtige gesetzliche Änderungen umgesetzt hat. Wir erinnern uns, das TSVG hat einige wesentliche Erleichterungen für die Ärzte gebracht, was das Thema Wirtschaftlichkeitsprüfungen von Arzneimitteln betrifft.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt haben sie aber eine Regelung im Gesetz, die muss ja operationalisiert werden. Dafür dient die Rahmenvereinbarung, weil sie gibt genau vor, wie dann diese neue gesetzliche Regelung auf als Prüfmechanismus umgesetzt wird. Das hatten KBV und Spitzenverband vereinbart. Und diese ja eigentlich taufrische Vereinbarung ist dann durch den GKV-Spitzenverband gekündigt worden, weil, und das ist jetzt meine Spekulation oder meine Interpretation der Dinge, den Kassen bewusst geworden ist, dass, wenn sie das so jetzt, ich sag mal, laufen lassen und wenn das tatsächlich dann die gelebte Praxis ist, wird es so gut wie keine Wirtschaftlichkeitsprüfung mehr bei den Arzneimitteln geben, weil eben der Aufwand, diese durchzuführen, gewaltig gestiegen ist. Also de facto hätte das zu einer wesentlichen Reduktion der Arzneimittelprüfung geführt. Gut für die Ärzte. Und das ist, glaube ich, der Kassenseite gedämmert, dass das die Folge wäre. Und die Kassen möchten wieder mehr Prüfungen.
Ah ja, das heißt, das ist dann die Richtung, in die es geht bei der Steuerung der Arzneiverordnungen in der vertragsärztlichen Versorgung. Wieder mehr Management bei Angst, um die Kostensteigerung niedrig zu halten. Das ist ja kein schöner Blick in die Glaskugel.
Ich würde das mit der notwendigen Gelassenheit machen. Ja, natürlich steht das irgendwo, ich sag mal, als mögliches Szenario vor Augen. Aber noch ist die neue Rahmenvorgabe nicht verhandelt. Aber da kommt sicherlich ein paar taffe Dinge auf die KBV zu. Aber die gute Botschaft ist, für 2021 ändert sich erstmal nichts. Und ganz wichtiger Punkt, solange keine neue Vereinbarung steht, gilt die alte erst einmal weiter.
Ja, dann warten wir mal ab. Ja, Herr Dr. Lübben, es bleibt ein leidiges Thema für Ärzte, dass sie letztlich die Kostenverantwortung tragen für Verordnungen, an denen sie überhaupt nichts verdienen und von denen am Ende ihre Patienten profitieren. Auch wenn da in den vergangenen Jahren vieles entschärft worden ist. Insofern bleiben wir auf jeden Fall am Ball und Sie bestimmt auch und vielleicht auf ein andermal. Und vielen Dank für das heutige Gespräch.
Vielen Dank, Herr Gerloff.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss.